liebe Fans unseres Podcasts der Deutschen Grammophon. Lass uns über Klassik reden. Hier ist Holger Wemhoff und ich freue mich auf eine großartige, wunderhübsche, junge Geigerin aus Norwegen. Ihr Name ist Mari Samuelsen. Sie ist jetzt übrigens seit einigen Jahren solo unterwegs. Mit ihrem Bruder zusammen. Hakon hat sie ja ein wirklich schon legendäres Duo gebildet. Der hat sich aus der Musik zurückgezogen. Sie ist massiv erfolgreich als Solistin mittlerweile. Und wir werden über ihr Debütalbum für die Deutsche Grammophon reden, was den einfachen Titel Mari trägt. Wir werden natürlich ein typisches norwegisches Getränk aus, ich möchte nicht zu viel verraten, aus Kartoffeln gebrannt zu uns nehmen. Und sie wird uns erzählen, was ihr armer Freund macht, aus Deutschland übrigens, wenn er zu Hause in Norwegen sitzt, in seiner Bäckerei und dort die besten Brezeln backt, während sie auf der Welt on Tour ist. Mari Samuelsen, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist.
Danke, danke.
Lass uns doch mal ganz kurz gleich zu Beginn über das Getränk reden, was neben uns steht. Denn wir haben überlegt, jeder Gast bekommt ein Getränk von uns. Das ist der sogenannte Anstoßakzent.
Alright.
Und wir versuchen jetzt immer auf den Gast zu münzen. Zum Beispiel dein Kollege Andreas Ottensammer hat Jagertee bekommen. Weißt du, was Jagertee ist?
Ach, ich dachte, das Jägermeister mit Tee.
Ja, so ungefähr. Oh. Wahrscheinlich schmeckt das sogar besser, aber das ist irgendwie mit ganz vielen Kräutern noch und das war ganz schlimm und ganz heiß. Aha. Das ist ganz kalt und ist, glaube ich, tendenziell etwas besser. Das heißt Vikingfjord.
Ja.
Und ist ein Wodka aus Norwegen, wo du ja herkommst.
Ja, genau.
Der wird aus Kartoffeln gewonnen.
Ja.
Genau.
Interessant.
Ja. Schon mal Kartoffelwodka getrunken?
Also für mich ist Kartoffelgetränk ist normalerweise Aquavit, oder?
Ja.
Ja.
Aber Aquavit ist vor allem, die machen die Dänen vor allem gut.
Wirklich?
Ja. Norwegischer Aquavit ist bei uns, glaube ich,
Linie.
Linie, ja.
Das ist ja norwegisch.
Ja. Das stimmt. Mhm. Hast recht. Mhm. Gut. Jetzt, ja. Leider habe ich keine Linie. Ich habe normalerweise eine ganze Auswahl von Spirituosen in meinem Jackett.
Wirklich?
Ja. Heute nicht.
Wow.
Heute habe ich nur den Viking Fall Wodka auf Norway.
Cool.
Wir probieren den einfach.
Okay,
mal,
cool.
Ja?
Okay.
Du sagst Stopp.
Oh ja, danke. Das ist ein Doppelter, glaube ich, für mich. Ja.
Ja,
ja, gut. Pur.
Auf dich. Auf dein neues Album, auf dein erstes großes Album mit der Deutschen Grammophon.
Danke, Holger.
Willkommen.
Prost.
Prost.
Skål.
Skål, sagt man, genau. Ja, das Schöne
ja nicht
ist,
schlecht.
Ja, überhaupt nicht. Kartoffeln schmecke ich gar nicht.
Es wärmt.
Ja, es ist auch super kalt. Deswegen, wir brauchen das unbedingt, genau.
Aber nicht schlecht.
Finde ich auch.
Nicht schlecht.
Nee, wir haben Gott sei Dank eine ganze Flasche und dann schauen wir mal, was so in den nächsten Minuten hier passiert. Mari, erzähl uns bitte, warum du so gut Deutsch sprichst.
Ja, ich habe, zuerst habe ich ja Deutsch in der Schule gehabt, in Norwegen.
Ist noch nicht so lange her. Das war ein Kompliment.
Nee, wir haben Deutsch, also ich bin schon mit 10 Jahren, glaube ich, Deutsch angefangen, ein bisschen so sprechen.
Aber in eurer Familie hat man das nicht gesprochen,
nee,
ne?
Nee. Und dann war ich ich glaube, meine erste Konzert in Deutschland war in Bonn, habe ich in Haus von Beethoven gespielt, dann war ich so etwa 10 Jahre. Und dann war ich drei Wochen in Bonn und Essen. Und Köln danach und mit 17 bin ich ja ab und zu in Köln gewesen, habe ich mit Professor Brunn, Sacha Brunn studiert und dann, aber nur ab und zu, weil ich habe meine Ausbildung dann in Oslo immer noch gemacht und dann mit 20, 21 bin ich nach Zürich umgezogen.
Jetzt verstehe ich auch.
Und darum kann ich ja auch Schweizerdeutsch reden.
Genau. Darüber haben wir uns gerade schon mal kurz unterhalten. Ich war ganz geschockt, dass das so perfekt klingt. Jetzt weiß ich auch, warum.
Aber sogar mit Zürich-Akzent, weißt du.
Kannst du auch.
Ja.
Wenn du das
machst,
ja, versuch's.
Nee, das war Zürich-Akzent.
Ach so. Okay, komm, darauf stoßen wir noch einmal an.
Okay.
Sie merken, liebe Hörer, es wird ein sehr lustiger Podcast, den Sie übrigens auch abonnieren können. Unser Deutsche Grammophon-Podcast, lass uns über Klassik reden. Auf allen gängigen Podcast-Portalen. Heute mit Mari Samuelsen. Die, und das wusste ich gar nicht, ich hatte dich gerade schon gefragt, ich dachte, du würdest eine Stradivari spielen. Habe ich in irgendeiner Biografie gelesen von dir. So von der Optik her würde ich sie nicht unbedingt erkennen. Deswegen die Frage, es ist keine Stradivari mehr. Ne?
Nein, jetzt spiele ich wieder meinen Guadagnini, 250 Jahre alt. Mhm. Ich habe für 10 Jahre gespielt. Und wir sind eine gute Paar.
Was ist der Unterschied? Oder warum seid ihr ein besseres Paar als du und die Stradivari?
Die Stradivari ist, also ich habe den Duke of Edinburgh Stradivari gespielt für ein Jahr, weil mein Guadagnini war in Service.
Eine Reparatur?
War krank. Und das muss man ab und zu machen für lange Zeit. Und dann ein Jahr war es in so in Form gelegt mit Leim und so. Und jetzt ist wieder gesund und klingt fantastisch, finde ich. Wir kennen uns so gut. Und Stradivarius ist natürlich fantastische Instrumente. Der Duke of Edinburgh ist eine fantastische Geige.
Sehr berühmt, ja.
Sehr berühmt. Und aber dann habe ich wieder die Guadagnini probiert. Es war wieder so ein bisschen, ach.
Die alte, neue Liebe.
Ja, genau.
Verstehe ich.
Genau.
Ja, die muss man dann auch behalten, wenn man merkt, dass man zusammengehört.
Ja.
Mari, bevor wir über dein neues Album, dein Debütalbum für die Deutsche Grammophon reden, das den wunderschönen, einfachen Titel Mari trägt. Bevor wir darüber ein bisschen intensiver reden, wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren zu dritt. Und zwar mit deinem Bruder zusammen, mit Hakan Samuelsen. Und das war für das Album Pas de Deux. Dieses mittlerweile ja wirklich berühmt legendär gewordene Doppelkonzert für Violine, Cello und Orchester, was James Horner für euch komponiert hat. Mhm. James Horner, der eigentlich ja sehr berühmte Filmmusikkomponist, der aber eben auch Klassik von heute ab und zu komponiert hat. Und ihr habt wunderbar erzählt, seinerzeit, ich kann mich gut erinnern, dass mehr oder weniger durch einen Zufall, durch eine Idee von euch, ihr habt ihn angesprochen, hättest du nicht Lust, für uns beiden ein Konzert zu komponieren? Er hat ja gesagt,
genau,
unglaublicherweise.
Genau,
ja. Und dann entstand das Ding, hatte einen wirklich großen, großen Erfolg. Kurz danach ist er gestorben. Durch diesen tragischen Flugzeugabsturz.
Genau.
Und das war ein ziemlich großer Schock. Für mich persönlich, wo ich euch zusammen als wirklich wunderbares Geschwisterpaar erlebt habe, im Privaten wie auch musikalisch, war es auch ein Schock, als ich gehört habe, vor 2 Jahren war es jetzt, glaube ich, dass dein Bruder gesagt hat, ich mache keine Musik mehr. Wie war das für dich? Warst du darauf vorbereitet?
Nein, eigentlich nicht. Das ist, ich glaube, er hat sich ein bisschen vorbereitet. Das war bestimmt ein Prozess in sein Gehirn und in sein
Es hat einfach ein bisschen gedauert.
Ja, und dann, also wir haben dann, wir haben ja fast 30 Jahre zusammen gespielt, oder? Wir sind ja zusammen in Musik aufgewachsen, ja. Und ich wollte ja ursprünglich eigentlich Cello spielen, weil er hat Cello zuerst gespielt und er ist ja 4 Jahre älter als ich. Und wir sind aufgewachsen auf dieser Farm in der Nähe von Lillehammer in Norwegen und es war nur wir zwei. Und dann sind wir einfach in diesem Musikleben zusammengegangen und es war eine sehr schöne Reise zusammen. Aber ich glaube, Leben ist so, man kann so viele Sachen machen in Leben. Und wenn man, ich würde sagen, also als Musiker, ich reise jetzt sehr viel. Wir haben auch zusammen sehr viel gereist. Und wenn man 200 Tage pro Jahr oder mehr reisen, dann muss man wirklich die Passion und die Leidenschaft für das haben. Und ich glaube, er hat einfach genug und jetzt mache ich die Reise weiter alleine.
An dieser Stelle ganz lieben Gruß an ihn, bitte.
Sag ich.
Wenn ihr euch hört und seht. Jetzt bist du solo unterwegs, sehr erfolgreich solo unterwegs und hast jetzt deinen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon abgeschlossen, was mich stolz macht und dich vor allem, glaube ich, erst recht. Weil du hast, glaube ich, in einem Interview gesagt, das ist für dich eine sehr große Ehre, einfach bei der Deutschen Grammophon in dieser
total
sehr traditionellen Familie, ja, einfach ein Zuhause zu finden.
Es ist, ich bin ja mit Deutscher Grammophon aufgewachsen.
Wer weiß nicht?
Genau. Ja, also mehr als 120 Jahre.
Die großen Helden.
Ja, fantastisch. Ja. Natürlich, also mein Idol als kleine Geigerin war natürlich Ann-Sophie Mutter und die berühmte Aufnahme mit der Karajan und der 4 Jahre Zeiten im Wald. Es war so schön und Es steht für Qualität, legendarische, wirkliche Company.
Ja.
Und große Ehre, ein bisschen, es ist, ja, ich bin gespannt, ja. Und für mich, was ist so fantastisch, ist, dass ich habe wirklich die Chance gehabt, ein Album entwickeln, zusammen mit meinem Team hier, wo ich fühle, das ist wirklich meine Geschichte. Es ist fast wie ein Porträt von mir.
Ja.
Und ich bin ja natürlich ich bin klassisch aufgewachsen und ich habe die russische Violinschule gemacht und alle Konzerte und so gespielt und meine Paganini-Kapritzen geübt und so weiter.
Mhm.
Aber irgendwann bin ich ja auch, habe ich ein bisschen eine andere Richtung.
Einen Horizont erweitert.
Ja, und es ist sehr interessant zu sehen, wie Deutsche Grammophon sich auch immer so offen, open-minded sind.
Zumal es ja einen Künstler gibt, einen ganz wichtigen Künstler, auch für das Label, für die Deutsche Grammophon, wie eben auch für dich, im musikalischen wie auch im persönlichen Verstehen miteinander, das ist Max Richter.
Ja, stimmt.
Wann habt ihr euch kennengelernt, ihr beiden?
Wir haben uns kennengelernt im Paradiso in Amsterdam.
Mhm. Was ist das?
Das ist eigentlich ein legendarischer Club, oder? Mhm. Aber der Daniel Hope hat gespielt.
Sehr gut.
Und es war Recomposed und ich war da mit
Vivaldi?
Ja, Vivaldi Recomposed, genau. Und ich glaube, das war eine Yellow Lounge von Deutsche Grammophon. Und nach dem Konzert sind wir dann Backstage gegangen und wie immer bin ich ein bisschen so nervös, wenn ich neue Leute treffe, die ich groß respektiere. Und dann sind wir so Max Richter gegangen und dann ein bisschen so wie mit James Horner.
Wie mit James,
ja,
genau.
Ja. Und dann, ja hallo. Ja, grüezi mal.
Großartig, okay. Auf Schweizerdeutsch natürlich. Ja, in Amsterdam.
Nein. Ja, good evening.
Ja.
Ja, wir sind Håkon und dann, ich war mit meinem Bruder dabei. Ja, wir sind Håkon und Mari von Norwegen. Ne? Ja, hi. Und wir waren schon in Kontakt, so E-Mail und so. Und seitdem sind wir einfach befreundet und wir haben, er hat ja damals in Berlin gewohnt mit seiner Familie.
Richtig.
Und wir haben dann, ja, wir waren so Besuch und wir haben ja, gesprochen und über ja, zukünftige Projekte und. Und dann ein paar Monate später habe ich mit ihm gespielt in Kopenhagen. Ja.
Mittlerweile arbeitet ihr richtig eng zusammen und er komponiert eben auch für dich.
Ja, er hat ein Arrangement gemacht für mich, für dieses Album. Ich habe auch verschiedene Stücke von ihm genommen und ich finde seine Musik, also für mich ist das ein bisschen so wie ein Trance oder es ist hypnotisierend. Ich kann gerne so Stunde von Max Richter hören und entweder kann man zuhören so oder du kannst es einfach in den Hintergrund haben. Ich finde es sehr schön, wenn ich fliege, dann höre ich oft das Sleep, sein Projekt, großes Schlafprojekt. Und ja, wirklich, ich habe ihn sehr gern.
Und das Spannende an diesem Album ist eben der Mix, der dich, glaube ich, auch ausmacht. Du hast ja gerade gesagt, du kommst aus der klassischen Erziehung, auch aus der russischen Violinschule ein bisschen, auch durch Sacca Bronn wahrscheinlich bedingt. Ne? Und beschreib doch mal am besten selber, was dieses Album ausmacht. Genau,
das kannst du viel besser. Ich habe sehr persönliche Beziehung zu alle Stücken. Manche seit lange her. Natürlich, ich bin mit Bach aufgewachsen.
Ja.
Ich bin ein großer Fan von Petris Vasks aus Latvia.
Berühmter lettischer, zeitgenössischer Komponist.
Genau. Und es gab ein paar von diesen Stücke, ich hatte von Anfang an, also es war eine, es hat gedauert, diese Album zu machen. Es war eine lange Reise.
Ja.
Aber 4, 5 von den Stücken wusste ich von Anfang an, ich will die mithaben. Und dann ist andere mitkommen und dann ist inzwischen und für mich ist es eine gute Balance zwischen fast wie eine Reflexion über unsere Welt heute. Alles geht so schnell, wir sind überall ganzen Zeit und wir lesen News all the time, also auf unsere Handy und wir sind auf Social Medias, wir wissen so viel und wir sind so fast ein bisschen überfordert, würde ich sagen, mit Sachen und wir sind abhängig davon. Und wenn wir nicht mit unserem Handy oder Computer oder so sein,
nervös.
Dann haben wir irgendwie Stress.
Ja, stimmt.
Oder? Ohne Stress haben wir Stress.
Ja.
So für mich aus, ich bin ja ein Naturmensch, ich bin auf diese norwegische Landschaft aufgewachsen.
Das ist von Lillehammer jetzt.
Ja, genau. Ja. Halbe Stunde süd von Lillehammer. Bin ich in der Natur immer gewesen und ich brauche diese Stücke, die erinnern mich auf die ruhige Natur. Ich gehe ab und zu 3 Tage einfach im Wald. Es dauert ein bisschen so, seinen Nullpunkt finden. Und ich wollte mit diesem Album ein bisschen den Kontrast zwischen das hektische artificial Leben haben.
Also um dich selber auch wieder zu erden.
Ja, ein bisschen
die Musik.
Weg von alles.
Ja. Wie ist das denn, wo du das wirklich sehr anschaulich beschreibst, findest du die Gelegenheit noch, diese Ruhemomente für dich zu finden, unabhängig von der Musik, dass du eben es noch schaffst, in die Natur zu gehen, auch nach Hause zu fahren, in deine Heimat?
Ja, ja? Mache ich oft wie möglich.
Ja.
Wenn ich eine Woche habe, dann... ich liebe Leute, ich liebe Stress, ich liebe umzufahren, ich fühle mich so, was heißt es, fortunate, also ich
glücklich
ja. dass ich überall Konzerte geben kann und. Aber ich liebe auch Einsamkeit, total Ruhe. Und mehr natürlich, jetzt bin ich über 30 und vielleicht in meinen 20-Jährigen war ich immer unterwegs, wenn ich konnte. Und jetzt bin ich immer zu Hause, wenn ich kann.
Das kann ich so gut verstehen.
Ja.
Ich möchte auf einen Komponisten auf deinem Doppelalbum nochmal zurückkommen, das ist auf Johan Johansson. Es ist ja wirklich tragisch, was mit ihm passiert ist, vor allem, weil er so jung gestorben ist. Und er war gerade in dem Moment, oder er war gerade in diesem Prozess, sage ich mal, er hat ja auch wahnsinnig viele Hollywood-Filme, auf einmal Blockbuster auch vertont und mit großen Scores beliefert, als er wahrscheinlich selber gemerkt hat, irgendwie, dass er mit diesem Leben nicht klarkommt. Mhm. Wie war das für dich, als du diese Nachricht bekommen hast?
Sehr tragisch.
Ja.
Total und total unerwartet. Leider habe ich ihn nie getroffen. Mhm. Es war ein großer Traum, mit ihm irgendwann in Zukunft vielleicht arbeiten.
Ja, ich glaube, das wäre ganz groß. Deswegen auch meine Frage. Das hätte, glaube ich, sehr gut zusammengepasst.
Ja, und dann habe ich hier mit hier ein Deutsche Grammophon gesprochen und wir haben dann so viele von seiner Musik gehört und dann ausgefunden, was konnte passen. Mhm. Und dann haben wir mit natürlich dem Team von Johan Johansson gesprochen und dann haben wir ein paar Stücke gefunden.
Das ist eine kleine Ehre für ihn, eine kleine Hommage auch, ne? Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und wer weiß, ich glaube ja fest an solche Geschichten, ich bin ja fest davon überzeugt, dass er von irgendwo zuschaut und auch durchaus zuhört, was du da so aus seiner Musik machst. Und ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwo an anderer Stelle was für dich vorbereitet, was du dann irgendwo an anderer Stelle mit ihm zusammenspielen wirst. Mhm. Mari, wie kann man sich das vorstellen, bevor wir gleich nochmal auch über das Orchester, was dich auf deinem Album begleitet, vorstellen, in deinem Konzertleben auf der Bühne, wie du da unterwegs bist? Wenn du sagst, du machst sowohl Klassik als auch eben neue Klassik oder moderne Komponisten, wie ist ungefähr die Gewichtung?
Gute Frage.
Ja.
Ich weiß nicht ganz genau.
Oder ich frage mal anders.
Ja.
Ich kann mir das fast kaum vorstellen, aber gibt es tatsächlich dann Konzerte, wo du deinen Tschaikowski, deinen Bruch, deinen vielleicht sogar Mozart spielst und auf der anderen
Tschaikowski
Seite...
Tschaikowski nicht.
Nee,
ich glaube, also ich liebe das also als Zuhörer. Und das Tschaikowski-Konzert habe ich gespielt, wenn ich so Teenager war, aber es ist... Ich glaube, ich bin mehr so ein Bach, Beethoven,
das
Mozart,
Klarere.
Schostakowitsch.
Ja, natürlich.
Ne? Und Prokofiev.
Ja, und Prokofiev. Ja.
Und dann direkt so ein Glas und Reich und Richter und so weiter.
Ja.
Jetzt. Ich sage nie, aber das ist mein... es gibt so viele fantastische Musiken heute. Mhm. Und es ist so hohes Niveau.
Mhm.
Und es gibt so viel Material, es gibt so viel Repertoire. Und ich glaube, alle kann nicht alles gleich fantastisch machen. Für mich, ich fühle mich mehr als ein Kommunikator oder ein Musiker, aber ich bin im Musikbereich, ich bin nicht entweder oder, aber ich fühle mich stärker mit meinen Interpretationen in Barock und dann in diese klare, ein bisschen mehr mathematische Richtungen.
Ja, kann ich gut verstehen. Lass uns über Klassik reden, lass uns auch über Orchester reden. Auf deinem Album begleitet dich großartig eines der besten Orchester in Deutschland und eines der besten Berliner Orchester sowieso, das Konzerthausorchester Berlin.
Ja.
Was, finde ich, auch eine enorme Bereicherung für das Album ist, weil dieses Orchester ist eben auch bekannt dafür, dass es die berühmten Pfade, die ausgetretenen Pfade verlässt und sich auch mal was Neues auf die Fahnen schreibt und auf was Neues einlässt. Mhm. Wie war das mit dem Orchester zusammen?
Fantastisch,
So hört es sich auch an.
Ja, ich glaube, es war letzter Frühling, glaube ich, habe ich 4-5 Konzerte in der Konzerthaus gespielt so gut Gefühl und Chemie mit dieser Orchester gehabt. Ich kenne ja manche von den Leuten, also von hin und her, aber es war eine total gute Connection.
Ja.
Und das ist für mich immer das Wichtigste.
Dass die Chemie stimmt.
Genau. Mhm. Und es ist nicht immer, wie sagt man, given.
Also nicht immer normal, also naturgegeben.
Genau. So,
ist nicht an der Tagesordnung.
Nein, nein. Und man weiß nicht, warum und man kann es nicht genau sagen. Mhm. Aber mit Konzerthausorchester und auch natürlich mit Jonathan habe ich, also mit der Dirigent Stockhammer, fantastische Chemie gehabt. Und wir haben so eine gute Zeit gehabt und wie du sagst, also es ist ein unnormales Programm
aber das Orchester hat Spaß an sowas,
Neues
zu machen.
Genau.
Ja.
Und die haben,
also mit den Berliner Philharmonikern hättest du das, glaube ich, nicht gut machen können. Das ist ein fantastisches Orchester.
Fantastisches
das meine ich
Orchester.
Nicht damit.
Ich habe nie mit dem.
Das kommt noch.
Gespielt.
Das kommt noch.
Yeah.
Aber das ist nicht das Orchester für so ein
Wunder. Nein. Ich glaube, und das ist für mich auch mit Programm und Repertoire. Es muss passen, richtige Repertoire für richtige Haus oder richtige Leute und Publikum.
Ja.
Und es war eine fantastische Match für dieses Album. Ich bin so dankbar, wirklich.
Habt ihr darüber geredet, dass die gerade einen neuen Chef
gewählt
haben?
Nein.
Also Ivan Fischer geht ja.
Ja.
Und jetzt sollte man immer denken, ja, was kommt denn da? Mhm. Vielleicht was ganz Junges jetzt und was Experimentierfreudiges? Nein. Und das finde ich super spannend. Sie haben sich für einen Dinosaurier entschieden. Sie bekommen Christoph Eschenbach als neuen Chef.
Wow,
ja.
Wirklich?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Was ich auch toll finde, weil ich glaube, Eschenbach feiert in den nächsten 3 Jahren, da hat er erstmal einen Vertrag, seinen 80. glaube ich, in der Zeit.
Er sieht ja immer jung aus, finde
immer.
Ich. Also er sah gleich aus wie die letzten 40
Total.
Jahre, oder?
Total.
Ja.
Er sah in Houston genauso aus wie jetzt, finde ich auch.
Ja.
Und das Orchester feiert eben auch in den nächsten 3 Jahren Jubiläum.
Mhm.
Und Eschenbach ist eben auch dafür bekannt, dass er erstens gerne mit jungen Musikern arbeitet.
Das weiß ich,
und auch immer Programme gerne wählt, die nicht unbedingt auf der Tagesordnung sind.
Ja. Ja. Na, das wird toll.
Ja.
Ja, ich kenne ihn nicht persönlich. Aber natürlich kenne ich viele, die mit ihm gearbeitet haben und das sieht man oft, dass er arbeitet mit vielen jungen Leuten. Und
wird ein gutes Match zwischen euch beiden irgendwann.
Cool.
Wenn wir gerade gesagt haben, dein Bruder hat Familie und hat sich jetzt wirklich auch bewusst für die Kunstszene zwar entschieden und für Familie, aber dann eben nicht so weit immer von der Familie weg zu sein. Was ist mit dir?
Are we coming to the personal?
Ja, weil, gar nicht so, es würde mich, bloß, nein, also da bin ich überhaupt nicht im Bild, es ist, ich weiß zum Beispiel, hast du Kinder? Nein.
Nein, noch nicht.
Nein.
Nein, noch nicht. Ich habe einen Freund, wir wohnen zusammen.
Das ist schon mal ein guter Anfang, Mari.
Ja.
Für Kinder, meine ich.
Wir wohnen zusammen, er ist ein Deutscher. Mhm. Wir haben uns in Oslo gefunden.
Wo wohnt ihr zusammen?
Auf dem Halbinsel.
Also, tatsächlich?
Tatsächlich. Okay. Er ist zu mir gekommen.
Weil ich, so gehört sich das auch.
Ja, weil ich das ist praktisch mit Haus und so, wo ich üben kann, wenn ich will und wenn es passt. Wir sind sehr glücklich. Und jetzt hat er eine Bäckerei geöffnet, eine deutsche Bäckerei in Norwegen. Backstube heißt es.
Wie cool also, ist das denn?
Ja, oder? Ja, und die Brezel, die verkauft wie verrückt.
Und natürlich macht er die besten Brezel überhaupt. Natürlich.
Ja, ja, hallo.
Also. Ja. Aber gut, das ist natürlich unabhängig.
Ein Schritt in der richtige Richtung.
Es ist, genau, es ist unabhängig von Kindern, es ist ja auch irgendwie Familie schon. Ne? Also,
ja,
also man muss auch dann Zeit finden, zusammen diese Zeit zu verbringen.
Ja.
Ich kann ja nicht nur warten auf dich in seiner Bäckerei.
Also, ich bin vielleicht nicht so die Relationship-Mensch gewesen. Es war nicht so wichtig für mich, glaube ich. Ich habe immer viel, viel geübt und ich brauchte Zeit für mich. Aber plötzlich ist es gekommen und es geht fantastisch. Und ich glaube, wenn es richtig ist, dann bringt es was dazu, oder?
So unbedingt.
Im Leben.
Ja.
Und das habe ich vielleicht zum ersten Mal erlebt und das ist sehr schön.
Ich glaube, wenn man unterwegs ist und wenn man bisher nur Musik kannte und auch das ist ja eine gewisse Art von Partnerschaft und von einer gewissen Art von Erfüllung kann man, glaube ich, auch reden, wenn man auf der Bühne steht und Musik macht und so weiter. Wenn man das erste Mal dann merkt, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass man sich vermisst, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Ich sehe an deinem Gesicht, du tust das und das ist auch wunderbar. Wenn wir uns in 2 Jahren sehen, frage ich nach den Namen der Kinder.
Ja. Okay.
Mari, darf ich noch einmal, das Spannende ist, das möchte ich noch ganz kurz sagen, weil das können sich viele vielleicht auch gar nicht vorstellen. Wir haben sehr viel über Projekte bei dir geredet, über den Tellerrand zu schauen, neue Experimente auch zu machen mit Programmen und so weiter. Und was vielleicht viele auch gar nicht ahnen würden, du hast 2017 ein sehr berühmtes Festival eröffnet. Und zwar ein Jazzfestival.
Ja,
eigentlich
stimmt.
Vielleicht sogar das bekannteste Festival, Jazzfestival der Welt.
Ja, das war cool.
In Montreux.
Oui. Und das war echt cool.
Da hattest du den Eröffnungsabend?
Ja. Unfassbar. Ich habe sogar den Titel als Teufelgeigerin bekommen.
Wirklich?
Wirklich. Okay. Das war in einem Schweizer Magazin. Ne?
Was hast du gespielt?
Ich habe Max Richter Recomposed gespielt und das war echt Rock'n'Roll.
Ja.
Echt, wow.
Das kam beim Publikum bestimmt gut, ne?
Ja, das war ein großer Erfolg und ja, wow.
Und das Wichtigste ist ja immer, und gerade in Montreux ist das so, und das macht ja eben auch deine ganzen Projekte aus, die haben immer Hand und immer Fuß, die haben immer, sind immer durchdacht, von vorne bis hinten. Seitdem ich euren Weg begleite, also zuerst dich und deinen Bruder und dann dich eben solo, auch bei deinem letzten Decker-Album zum Beispiel auch. Und so ist es eben auch bei deinem Deutsche Grammophon-Debüt. Jetzt. Ich muss noch einmal zum Schluss, Mari, auf die unangenehme Frage zurückkommen, eines peinlichen Momentes auf der Bühne.
Also was kann ich sagen? Ich bin über Sätze gesprungen, ich habe meine Seite gebrochen, ich habe falsche Stücke geübt. Ja, also es gibt so viel, man kann einfach einen nehmen.
Das ist ja auch gar nicht schlimm.
Ich bin auch in Konzertsäle gewesen und ich denke, wo bin ich? Also ich gucke mal, ja, wirklich.
Wo bin ich?
Nein, wirklich.
Was mache ich hier? Wo will ich hin?
Ja, echt. Das ist auch peinlich. Ich bin wirklich am Denken. Ich gucke mich, wo bin ich?
Während des Konzerts?
Ja. Total lost. Echt? Ja. So vielleicht mein Orientierungs...
Ja. Dann hast du abgebrochen und das Publikum gesagt, wer sind Sie?
Ja.
Was wollen Sie hier?
Nächstes Mal stelle ich mich so vielleicht, was mache ich hier?
Genau.
Nein,
so schlimm war es nicht. Aber das war wahrscheinlich...
Nein, das noch nicht, das, ja.
Wenn man auf Tour ist?
Nein, passiert auch mit Einzelkonzerten.
Tatsächlich?
Ja.
Hast dich aber dann nach einigen Minuten wieder gefangen? Wusstest du dann wieder?
Ja, also nach 2-3 Minuten kommt es so langsam zurück.
Ich verstehe.
Aber ich, Albträume, das habe ich oft.
Was dir passieren und dann, könnte.
Ja, genau. Und dann,
was wäre das Schlimmste für
und
dich?
Und das kommt, was ist ein bisschen, wie sagt man, scary, ist, dass es kommt wieder und wieder der gleiche Albtraum.
Wirklich?
Ja. Ich warte nur auf the moment in real life, okay, wo es kommt. Und das ist, dass ich komme zur Bühne und ich stehe dort und dann habe ich gar nicht geübt. Und dann fängt die Orchester an und das kommt zu einem Konzert, wo ich zum Beispiel nie gespielt habe. Und dann kommt meine Zeit und ich habe Blackout und dann wache ich auf. So, ich das warte nur auf diesen ja. Moment, wo ich bin auf der Bühne und...
Abgefahren ohne Ende. Mary Samuelson, war ein großes Vergnügen. Wirklich, ganz großes Vergnügen.
Mich auch.
Und ich möchte unbedingt in die Elbphilharmonie und diesen Moment beobachten, wenn du dich umschaust und sagst, wo bin ich hier eigentlich? Versprochen?
Okay, es kommt sicher.
Ja. Und dann du rufst ein kurzer fragender Blick ins Publikum und dann werde ich sagen, Deal?
Ja, okay, cool. Ich bin dabei.
Danke dir.
Okay.
Mir hat dieser Podcast richtig viel Spaß gemacht. Ich mag Mary Samuelson schon seit vielen, vielen Jahren und sie ist genauso offen und genauso sympathisch und genauso freundlich, wie ich übrigens alle Skandinavier bisher kennengelernt habe. So, und wenn Sie Lust haben auf unsere nächste Ausgabe, dann müssen Sie sich noch ein paar Wochen gedulden. In der Zwischenzeit abonnieren Sie unseren Podcast, hören Sie die Folgen, die wir schon produziert haben. Auf allen gängigen Podcast-Portalen, Lass uns über Klassik reden, der Podcast der Deutschen Grammophon, natürlich kostenlos. Und in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal. Ihr Holger Wiemhoff.